Vierten. Es gibt unzählige Bilder. Es gibt moderne Hirten, die ziehen durch die Straßen. Vielleicht ist es auch heutzutage eher ein Erlebnis, wenn mal eine Straße gesperrt werden muss, weil ein Hirte mit seiner Herde von der einen Wiese zur anderen ziehen will. Meistens sind Hunde dabei oder modern, vielleicht auch in anderen Ländern, reiten die Hirten auf Pferden. Die Wolle kennen wir alle für Pullis, Schals oder Socken. Und ich erinnere mich immer wieder gerne an ein Erlebnis. Und zwar, wir haben während meines Studiums die ersten 3 Jahre nicht in Ebersbach gewohnt, sondern in einem Ort ein bisschen weiter weg. Und da war so ein Stausee. Und zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, war der ganze Stausee, also der Damm war voll mit Schafen. Weil da war nämlich dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Hirte mit seiner Herde und die haben dann alles abgegrast und sind dann einmal um den kompletten See gewandert, um die Weiden oder Wiesen da abzugrasen. Und das war irgendwie immer cool und ein Erlebnis. Und das war auch so, das waren die Momente, in denen ganz viele Familien auch an diesem See waren und sich auf die Bänke gesetzt haben und die Schafe streicheln konnten. Es gibt aber auch noch ganz andere Bilder von Hirten. Ganz praktische Bilder in Stein oder Holz gemeißelt, Gemälde, Kirchenfenster. Und oft hat ein Hirte auf diesen Bildern ein Schaf auf dem Arm oder um die Schultern. Und genauso wie wir heute unterschiedliche Bilder von Hirten im Kopf haben, so war das auch in der Zeit damals, zur Zeit der Bibel. Im alten Orient war der Hirtenberuf wie kaum ein anderer Beruf in die Alltagswelt mit integriert. Viele ziehen mit ihren Herden als Halbnomaden durch das Land, andere leben in der Nähe von Dörfern und Siedlungen und weiden die Tiere der Dorfbewohner. Sie schlafen in Zelten und suchen nach den besten Weideplätzen für ihre Tiere. Im Sommer, da ist es meistens besser auf den Höhen im Gebirge und im Winter lieber in den Niederungen, weil da ist es einfach wärmer. Schafe und Ziegen, die leben oft zusammen in einer Herde und liefern Wolle, Leder, Milch und Fleisch. Und zur Zeit des Alten Testaments, da war das Leben der Hirten sehr hart. Ihr Ansehen war gering, da ihnen die Herde oft selbst nicht gehörte. Wir haben eben schon davon gehört, die Hirten, die die Schafe nur für Geld hüten. Und vielfach, da arbeitet man in kleinen Gruppen zusammen und verbringt die Zeit von März bis November einfach nur im Freien draußen. Nachts treiben die Hirten dann ihr Kleinvieh zusammen und bringen sie in Höhlen in Sicherheit. Und meistens schlafen die Hirten dann ganz direkt bei ihren Tieren, um sie vor Raubtieren zu schützen. Und auch in der Bibel nehmen die Hirten einen großen Teil ein. Abraham und seine Nachkommen, die leben als Hirten. Und auch die beiden sind große Führergestalten des Volks Israel. Mose und David waren Hirten. In den Psalmen und Propheten, da wird Gott oft als guter Hirte beschrieben, der für sein Volk sorgt. Und zu Anfang des Lukas-Evangeliums, wir kennen es alle, wird berichtet, wie die Hirten von den Engeln besucht werden, um von der Geburt Jesu zu erfahren. So werden sie die ersten Zeugen der Geburt des wahren Retters. Und dann im Neuen Testament wird das Bild des guten Hirten ganz bewusst auf Jesus gebracht. Wie ein Hirte unter Einsatz seines Lebens für die Schafe sorgt, so sorgt Jesus, so gibt Jesus sein Leben für die Menschen. Und so sind wir auch schon mittendrin in dem Predigttext für heute. Wir haben ihn gerade eben von Nicole gehört. Wir sind im Kapitel 10 des Johannesevangeliums. Die Menschen, die hatten genaue Vorstellungen von Hirten im Kopf. Die hatten ganz genau die Vorstellung, wie es damals ein Hirte war. Eigentlich ist es doch dann ganz einfach, dieses Bild von Jesus als dem guten Hirten zu verstehen. Müsste man meinen. Doch diese Bilder, die waren so festgefahren, dass die Menschen gar nicht verstehen konnten, was Jesus ihnen da erzählen wollte. Und so beginnt das 10. Kapitel als erstes mit einem Gleichnis, das Jesus erzählt von dem Hirten, der die Schafe alle beim Namen kennt. Doch dieses Gleichnis endet mit Vers 6. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Also setzt Jesus noch ein zweites Mal an und vertieft dieses Gleichnis. Das schauen wir uns aber erst am 10. Oktober an. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Und auch das reicht anscheinend nicht aus, denn Jesus muss noch ein drittes Mal erzählen, und zwar von dem guten Hirten. Wir haben es eben gehört. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Dankeschön. So ist das manchmal. Der Hirte, der seine Schafe auf die Weide geführt hat, der bewährt sich als der wahre Hüter der Schafe, als der gute Hirte, und zwar auch in der Stunde der Gefahr. Wie wir eben gesehen haben, zieht sich das Bild des Hirten durch die ganze Bibel durch. Angefangen bei den Erzvätern über die Hirten, die die ersten Zeugen der Geburt Jesu wurden, bis hin zu dem Bild Gottes als Hirten. Schon lange war Jesus als Hirte und Eigentümer der Schafe gedacht, doch erst hier präsentiert er sich mit offenen Worten als solcher. Und er steigert die Erwartung. Denn er sagt nicht nur, ich bin ein Hirte, sondern ich bin der gute Hirte. Eine ganz bewusste Beschreibung Jesu. Denn das Gutsein, das beschreibt die Fürsorge für seine Schafe. Aber es gipfelt, wie wir gleich noch sehen, in dem Gedanken, dass Jesus sein Leben opfert, sein Leben gibt. Und das Hirtesein ist immer ein Sein für die Schafe. Und das Hirtesein Jesu, das ist in all dem, was wir als Hirten kennen und was die Menschen damals als Hirten kannten, all das wird in Jesus erfüllt. Er erweist sich als Hingabe seines eigenen Lebens, um den Schafen das wahre Leben schenken zu können. Er setzt sich voll ein für seine Schafe. Wofür setzt du dich in deinem Leben mit voller Energie ein? Wofür würdest du alles geben? Vielleicht für deine Kinder, deine Familie, die zu pflegenden Eltern oder Großeltern, für deine Arbeit, dein Hobby, was dir so wichtig ist, dass du es immer in deiner Freizeit machst, oder deinen Garten. Worin fließt deine Energie? Jesus als der gute Hirte, der setzt sein Leben ein. Der gibt all seine Energie, seine Freizeit, seine Gedanken, all sein Leben mit all den Wünschen und seiner Kraft, und zwar für seine Schafe. Dieser Hirte gibt wirklich sein Leben für seine Schafe. Er gibt es ganz freiwillig weg. Und diese Hingabe des Lebens ist eine Selbstaufopferung. Eine sich selbst aufopfernde Fürsorge bis ganz zum Äußersten. Wir haben hier diesen guten Hirten gesehen, wie er beschrieben wird. Doch Jesus bringt hier eine Kontrastfigur. Er nimmt nämlich das Bild eines normalen Hirten und setzt es dem guten Hirten gegenüber. Der normale Hirte ist der Hirte, der die Schafe nur für Geld hütet. Und mit Hilfe dieses Hirten spricht er direkt das an, was die Zuhörer als Bild des Hirten im Kopf haben. Wir erinnern uns an den Anfang. Und in Vers 12 schreibt er, anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander, denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Dieser Hirte hier, der normale Hirte, wird ganz negativ beschrieben. Er versagt im Angesicht der Gefahr. Dann, wenn es schwierig wird, haut er ab. Er macht einen Rückzieher. Doch auch von einem solchen Hirten, dem die Schafe gehören, erwartet man damals mehr, als dass er abhaut, wenn der Wolf kommt. Denn auch er war damals sogar ersatzpflichtig, wenn die Tiere gerissen wurden. Doch der entscheidende Unterschied, den Jesus hier klar machen möchte, ist, dass ein solcher Hirte kein Verhältnis zu seinen Schafen hat. Ihm kommt es auf das Geld an und auf seine eigene Sicherheit. So hat nämlich auch der Hirte, dem die Schafe gehören, ein anderes Verhältnis zu den Tieren als Jesus. Aber in der Realität ist es keinesfalls der Normalfall, dass man sein ganzes Leben gibt für seine Schafe, für seine Herde. Ein Schäfer, der weidet seine Herde, er pflegt und schützt sie, ja. Aber er gibt nicht sein Leben. Der Normalfall ist, dass er von ihr lebt. Er melkt und schert sie, er verarbeitet Milch und Wolle. Die Schafe sind für ihn nützlich, aber er hat keine innere Beziehung zu ihnen. Gegenüber so einem normalen Hirten ist der gute Hirte anders. Johannes der Täufer hat schon in dem ersten Kapitel, Vers 29, einen Blick auf Jesus gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Als der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe einsetzt, wird Jesus schon auf seinen kommenden Tod hin gekennzeichnet. Und nach diesem Kontrastbild setzt, nachdem er dieses Kontrastbild setzt, erklärt Jesus noch einmal, was genau er meint, wenn er davon spricht, ich bin der gute Hirte. Jesus spricht von der inneren Gemeinschaft mit denen, die zu ihm gehören. Er sagt, er kennt sie, so wie der Besitzer, der seine Schafe kennt. Es ist ein vertrautes, freundschaftliches Verhältnis. Wenn wir uns angucken, was hier für kennen steht, das Wort, das meint nicht irgendein theoretisch rationales Kennen von etwas, sondern es steht für eine personale Verbundenheit. Es steht für ein Kennen, das zur Gemeinschaft führt. Es meint eine Beziehung. Und es beruht auf Gegenseitigkeit, denn in Vers 14 lesen wir, ich kenne die zu mir gehören und die zu mir gehören kennen mich. Es beschreibt eine enge gegenseitige Verbundenheit, etwas Tiefes. Diese Art der Beziehung zu Jesus ist etwas Besonderes und sie ist was ganz Besonderes, was unseren Glauben ausmacht. Keine andere Religion hat diese enge Beziehung zu Gott. Andere Religionen haben Distanz zwischen den Menschen und Göttern, aber Jesus, der ist anders. Er kommt auf die Welt. Er verlässt den Himmel und kommt auf die Welt, weil Gott ihn geschickt hat, damit wir eben diese Beziehung zu ihm aufbauen können. Damit wir zu ihm kommen können. Damit unser Glaube nicht nur Theorie bleibt, sondern uns abholt, mitnimmt, uns berührt, damit wir eine tiefe Beziehung zu ihm aufbauen können. Jesus vergleicht seine Beziehung zu uns mit der Beziehung zu seinem Vater. Genauso wie mein Vater mich kennt, kenne ich euch. Das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn ist für die Gemeinschaft Jesu zu den Seinen, zu uns, ein Modell, ein Urgrund, an dem wir uns orientieren. Das unzertrennliche Band, das die Schafe verbindet mit dem Hirten, ist letztlich nämlich durch Gott, den Vater, begründet. Aus dieser Einheit, die Jesus mit seinem Vater bildet, vermag er seine Aufgabe an den Schafen zu erfüllen. Das ist eine richtige Doppelbeziehung, die Jesus da führt. Zum einen zu dem Vater und zum anderen zu uns, den Seinen. Und in dieser Doppelbeziehung, da schafft er eine Schnittmenge. Wir haben einmal Jesus und den Vater. Der Vater, der schickt Jesus auf die Erde. Jesus ist der Sohn Gottes. Und als solches haben sie eine Beziehung. Und dann gibt es die Beziehung Jesus und die Seinen, also Jesus und wir. Jesus ist der, der uns begegnet, der hier ganz aktiv spricht, der eine Beziehung zu uns haben möchte. Und da gibt es auch eine Schnittmenge. Und durch Jesus haben wir eine Möglichkeit, eine Schnittmenge mit dem Vater zu bekommen. Jesus ist die Verbindung zwischen uns und Gott. Jesus hat die Seinen in der Welt geliebt und zwar bis zum Äußersten. Er will, dass die Liebe, mit der ihm der Vater begegnet, auch uns zugutekommt und sie immer mehr in der Gemeinschaft mit Gott hineingezogen werden. Weil Jesus die Glaubenden als die ihm vom Vater gegebenen erkennt und mit Liebe empfängt. Weil er sie kennt und sich ihnen offenbart. Darum werden sie fähig, auch ihn zu kennen und in seine Gemeinschaft hineinzuwachsen. Daher betont er auch immer mal wieder, dass er sein Leben für die Schafe einsetzt. Damit macht er noch einmal klar, dass er diese Liebe gipfelt. Dass er sie bis zum Äußersten treibt in seiner Verbundenheit mit den Seinen. Weil Jesus uns kennt und liebt, setzt er das alles für uns ein. Noch einmal zeigt sich darin, dass es Jesus ist, der das Band knüpft und die ihm Anvertrauten beherbergt in seiner Liebe. Jesus erkennt den Vater als den, der ihm mit seinem Einsatz die Hingabe Jesu seines Lebens, der ihn darin nicht alleine lässt. Und so erkennt der Vater den Einsatz Jesu an und macht ihn zu eigen, als Ausdruck seiner Liebe zur Welt. Und Jesus als der gute Hirte wird erkannt, mit dem Gott bis in die Hingabe seines Lebens mitgeht. Und diese Hingabe wird an Ostern wieder zum Leben verwendet. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Jesus Christus, der gute Hirte, der ist am Kreuz gestorben für seine, für alle, die ihn kennen. Dieses Kennen, was eben nicht dieses theoretisch rationale Erkennen ist, sondern diese personale Verbundenheit. Ein Kennen, das zur Gemeinschaft führt. Es meint eine Beziehung. Und es beruht auf Gegenseitigkeit, denn nur so kann Jesus sagen, ich kenne die zu mir gehören und die zu mir gehören kennen mich. Es beschreibt eine gegenseitige Verbundenheit, etwas ganz Tiefes. Für uns, für dich und für mich hat Jesus sein Leben gegeben. Aktiv, ganz freiwillig und bewusst. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben. Und genauso steht es in meiner Macht, es wieder zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Weil es sein Leben und Sterben es uns möglich macht, zum Vater zu kommen. Jesus ist die Schnittmenge zwischen uns und dem Vater. Er ist der, durch den wir Kontakt zu Gott, dem Vater, haben können. Der Tod Jesu war kein unglückliches Scheitern, sondern der einzige Weg für uns zum Leben. Genau das meint es, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für seine Schafe. Ich bete mit uns. Jesus, du Hirte, ich danke dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast, dass du es bist, durch den wir zum Vater kommen können, dass du der Hirte bist, der sich um seine Schafe kümmert, denen es nicht egal ist, wenn der Wolf kommt, sondern dass du der bist, der sich dazwischen stellt und uns beschützt. Ich danke dir für dieses Kennen und die Beziehung, die wir zu dir haben dürfen, dass du ein Gott bist, zu dem wir Beziehungen bauen dürfen. Ich danke dir für dein Opfer und deine Zusage, dass du sagst, ich bin der gute Hirte. Ich setze mein Leben ein für dich.